Der Nahe Osten ist zwar scheinbar weit weg, dennoch betrifft auch uns Europäer, was dort passiert. Es betrifft uns, wenn Handelswege blockiert, Schiffe mit Raketen angegriffen werden oder islamistischer Terror von dort nach Europa schwappt. Besonders ist der Bezug Deutschlands zu der Region. 60 Jahre diplomatische Beziehung mit Israel, die auch 80 Jahre nach der Nazi-Diktatur und dem Menschheitsverbrechen des Holocaust wie ein Wunder, in jedem Fall aber als ein Geschenk Israels an Deutschland angesehen werden müssen. Das bedeutet eine besondere Verpflichtung. Einstehen für die Sicherheit und das Existenzrecht Israels als deutsche Staatsräson. Dennoch gibt es auch in Deutschland Protest am Vorgehen Israels in Gaza, der sich auch mit Hass, Antisemitismus und blanker Gewalt artikuliert. Der durch den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 entfachte neue Nahostkrieg hat Deutschlands Straßen und öffentliche Räume erreicht und fragt nach einer Friedens- und Neuordnung des Nahen Ostens. Die Region steht am Kipppunkt zu einem großen Krieg. Es geht dabei um die Neuordnung Syriens, dem Terror der Houthis, dem Atomprogramm des Irans und den Interessen der Regional- und Weltmächte. Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße hier bei uns am Tisch Michael Wolfsohn, Historiker und Publizist. Herzlich willkommen. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Guido Steinberge, Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen. Herr Steinberg, mit Blick auf die vergangene Woche, wo hier große pro-palästinensische Demonstrationen waren und die Gewalt so eskaliert ist, ein Polizist ist fast zu Tode getreten worden. Ist es so, dass der Nahe Osten uns sehr viel näher ist als uns lieb sein kann?
Ja, das sollten wir mittlerweile gelernt haben, spätestens seit dem Jahr 2015. Aber wir können das auch in den letzten Jahrzehnten beobachten. Jede größere Entwicklung im Nahen Osten, auch im erweiterten Nahen Osten, hat auch Folgen hier für Deutschland. Zuletzt haben wir das während des Gaza-Konfliktes gespürt, seit dem 7. Oktober 2023, dem Überfall der Hamas auf Israel und all den folgenden Ereignissen. Wir wissen das allerdings auch schon aus dem Jahr 2015 mit dem großen Flüchtlingsstrom infolge der Bürgerkriege im Irak und in Syrien. Wir hätten es allerdings auch schon vorher wissen können. Denken Sie nur mal an die Kurden, die große Einwanderung von Kurden in die Bundesrepublik Deutschland in den 80er Jahren und dann die Konflikte über das PKK-Verbot von 1993. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass all diese Ereignisse, vor allem mit dem Anwachsen von Migrationsgruppen aus diesen Ländern, dann auch Folgen haben bei uns hierzulande. Ganz unterschiedlicher Natur.
Also ist das in der Hauptsache importierte Hass und Antisemitismus oder?
Nein, das ist, was sind die Wurzeln? Es ist natürlich kein Zufall, dass solche Demonstrationen hier in Berlin stattfinden und dann besonders in einschlägigen Vierteln wie Kreuzberg und Neukölln. Vor allem Neukölln ist ein Zentrum palästinensischer Einwanderung nach Deutschland und das spielt dabei eine Rolle. Neukölln ist ja auch ein Zentrum von Hamas-Aktivitäten in Deutschland seit Jahr und Tag. Hinzu kommt allerdings, dass ein recht beträchtlicher Bestandteil der deutschen Linken, vor allem im deutschen Linksextremismus, mit der Hamas und ähnlichen Organisationen einen ganz wichtigen ideologischen Punkt teilt, nämlich den Antiimperialismus und damit die Abneigung gegenüber den USA und gegenüber Israel. Und deswegen sehen wir, dass das nicht nur ein importiertes Phänomen ist, wenn das auch aus meiner Sicht dominiert, sondern auch ein Phänomen auf der deutschen Linken. Zuletzt hat man es auch in der Linkspartei selbst mal wieder gesehen, die ja regelrecht zerrissen ist vom Konflikt über die Haltung zum Israel-Palästina.
Auf dem letzten Parteitag war das zu sehen, genau. Herr Wolfsohn, was für Auswirkungen haben solche Demonstrationen in Deutschland? Wie wirkt das auf die deutsche Gesellschaft?
Das sehen wir ja, wie es wirkt. Es wirkt polarisierend und zwar eben nicht nur in Neukölln oder Kreuzberg, wie Herr Steinberg vollkommen richtig darstellt, sondern das verteilt sich über die ganze Gesellschaft. Es ist schichtenspezifisch, es ist bildungsspezifisch. Nehmen Sie beispielsweise die Universitäten, Freie Universität Berlin oder Humboldt-Universität. Das sind der regelrechte Kampfstätten geworden. Und hier haben wir den allmählich geradezu osmotischen Einfluss Einfluss, der von links, linksextrem in die bürgerlichen Teile der Gesellschaft hineinwirkt, in die Mediengesellschaft auch, natürlich deutlich reservierter. Und was Herr Steinberg gesagt hat, ist noch weiter historisch zurückzuverfolgen und vollkommen richtig. Wenn wir an die späten 60er Jahre denken, entweder zum Beispiel die RAF, die Rote Armee Fraktion, die ja mit den palästinensischen Terroristen, mit den Roten Brigaden in Italien und auch mit der Aktion Direkt und anderen internationalen Terrororganisationen und den diversen nahöstlichen, vor allem palästinensischen Terroristen mit Unterstützung der damals noch existierenden DDR und der UdSSR betrieben haben. Also das hat sich ausgeweitet und das kommt eben noch hinzu, der demografische Unterbau. Also ideologisch haben wir diese Entwicklung bereits seit den späten 60er Jahren als Teil des Antiimperialismus, Antikolonialismus und demografisch durch die globale Migration und die regionale nach Deutschland und Westeuropa.
Mhm. Nun haben wir hier in Deutschland letzte Woche 60 Jahre deutsch-israelische Beziehungen gefeiert, haben Margot Friedländer gedacht. Da war viel von deutscher Verantwortung auch die Rede. Sind das Feier- und Gedenktagsbekenntnisse oder wie würden Sie das in diesem Zusammenhang beurteilen?
Leider. Unabhängig von einigen falschen Tatsachenbehauptungen gibt es heute in der Taz einen sehr guten Artikel, der diese, ich sag mal wirklich, Heuchelorgie auf deutscher Seite deutlich beschreibt. Wir können das ganz klar auch chronologisch einordnen. Das beginnt mit der Großen Koalition ab 1966, die Kiesinger-Brandt-Koalition, wo Willy Brandt am Vorabend des Sechstagekrieges, wo man fürchten musste, dass es einen zweiten Holocaust, also die Vernichtung Israels, geben würde, Willy Brandt sich am Rednerpult des Bundestages hinstellte und davon sprach, dass es zwar keine Neutralität des Herzens gäbe, aber kurzum, Hilfsleistungen waren nicht durchzusetzen. Auch nicht durchzusetzen beim damaligen Außenminister Gerhard Schröder, CDU, das ist nicht der Kanzler von später, der SPD-Kanzler. Das zieht sich dann in der Kanzlerschaft von Willy Brandt durch, der bereits in der ersten Nahostbesprechung im Februar 1970 wörtlich gesagt hat, unter meiner Regie wird es eine Israel-Politik, Zitat, ohne Komplexe geben. Das führte dann im Yom Kippur-Krieg dazu, dass die Amerikaner nicht aus Deutschland und über Deutschland Waffen nach Israel liefern konnten. Das setzte sich voraus sofort in der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt, auch von Gerhard Schröder, Unterbrechung von Helmut Kohl. Bei Angela Merkel würde ich sagen, es ist gemischt gewesen. Einerseits die Staatsräson und Angriff auf Israel gleich Angriff auf Deutschland. Aber auf der anderen Seite das Atomabkommen mit dem Iran. Also kurzum und auch in
der. Aber jetzt sind wir bei Friedrich Merz. Erste Regierungserklärung. Er hat das Bekenntnis zur deutschen Staatsräson ein Stück weit erneuert oder hat er das
Friedrich
nicht
Merz ist es aufrichtiger aus persönlicher Erfahrung und auch aus der Erfahrung bezüglich der Parteienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Machen wir uns nichts vor, egal ob es einem gefällt oder nicht. Die Union ist bislang jedenfalls der zuverlässigste Partner Israels gewesen, wenngleich es auch den Norbert Blüms und andere in der CDU oder in der CSU andere gegeben hat.
In Deutschland kommt es wegen der Unterstützung Israels fortwährend zu Demonstrationen. Wenn man die Bilder sieht aus Gaza, dann ruft das durchaus einige Leute auf die Straße, die gegen Israel demonstrieren. Ist das zu Recht und hält unsere Demokratie das aus?
Ich denke auf jeden Fall, dass unsere Demokratie das aushält. Insgesamt sind es, das muss man immer wieder betonen, doch sehr kleine Demonstrationen, die dann sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch die Zahlen letzter Woche waren.
1.100
war die offizielle Zahl, glaube ich. das sind ja keine Menschenmassen. Und natürlich kann eine Stadt das aushalten, kann ein Land das aushalten, kann auch eine Demokratie das aushalten. Das Problem beginnt aus meiner Sicht dann, wenn Polizisten verletzt werden. Da gibt es ja so einen etwas nonchalanten Umgang hier in der Hauptstadt mit diesem Thema. Ich denke, da wäre anders reagiert worden, wenn das in München oder in Düsseldorf passiert wäre. Ansonsten sind aber ja diese kleinen Demonstrationen, bei denen man sich ja auch tatsächlich fragen muss, sind das Pro-Palästina-Demonstrationen oder Pro-Hamas-Demonstrationen, nicht so bemerkenswert. Bemerkenswert ist aus meiner Sicht viel mehr, dass es doch eine stetig wachsende Unzufriedenheit mit dem israelischen Krieg in Gaza im politischen Mainstream gibt. Den gibt es aus meiner Sicht sehr zu Recht. Die Israelis werden auf die Art und Weise, wie sie im Moment vorgehen, die vorgegebenen Ziele, nämlich die Zerschlagung oder auch eine Aufgabe der Hamas und eine Freilassung der letzten Geiseln, wahrscheinlich nicht erreichen. Und vielen Menschen hierzulande und auch international sind die Kosten ganz einfach zu hoch. Über 50.000 teilweise Zivilisten, darunter wahrscheinlich 20.000 Kämpfer, an Opfern in Gaza, die weitgehende Zerstörung des Gazastreifens. Und irgendwann, denke ich, wird auch die Debatte dahin kommen, was denn eigentlich mit dieser Bevölkerung in Gaza geschieht. Da werden ja jetzt Lebensgrundlagen vernichtet. Aber spätestens in dem Moment könnte ja ein Kipppunkt erreicht werden, weil doch klar ist, wohin dann zumindest ein Teil der Bevölkerung von Gaza gehen wird, wenn das Leben dort ganz einfach nicht mehr möglich ist.
Ein Tag nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 war Ron Proso hier am Tisch zu Gast. Und er sagte, bei aller Solidarität, die wir jetzt in diesen Tagen erfahren, die Bilder, wenn wir zurückschlagen, werden fürchterlich werden und werden schrecklich sein. Und die Weltbevölkerung, so hat er damals befürchtet, würde sich gegen Israel stellen. Das ist in Teilen ja passiert. Ist das auch ein Kalkül, wenn man die Bilder sieht von Seiten der Hamas, den Schrecken zu zeigen in Bildern?
Ja, auf jeden Fall. Die Hamas macht das in ihrem Rahmen sehr, sehr professionell. Sie ist allerdings auch im Vorteil, zunächst einmal deshalb, weil sie ihre Kriegsziele minimal definiert hat. Sie will überleben als Organisation. Viele ihrer Funktionäre wussten damals, dass sie diesen Krieg nicht überleben werden. Ich glaube, dass sie die Folgen ein bisschen unterschätzt haben. Sie waren auf jeden Fall bereit, Leib und Leben zu riskieren für den Erfolg der Operation. Und das macht es für Israel so schwierig. Ganz einfach deshalb, weil natürlich eine Zerschlagung der Hamas am 7. Oktober 2023 durchaus ein realistisches Ziel war. Aus meiner Sicht dann aber die Mittel, die gewählt wurden, nicht angemessen waren. Was auf jeden Fall fehlt, trotz aller militärischen Erfolge, die Israel ja durchaus feiern kann. Also eine Vielzahl getöteter und gefangener Hamas-Kämpfer, zerstörte Strukturen der Hamas und auch die vielen verlorenen Anführer der Hamas. Die gesamte Führungsspitze ist ja ausradiert worden in den letzten anderthalb Jahren. Der politische Ansatz fehlt. Man müsste, aus meiner Sicht schon seit über einem Jahr, eine Antwort auf die Frage haben, wer denn dafür sorgt, dass die Hamas, wenn sie einmal militärisch geschwächt ist, nicht mehr im Untergrund ein Faktor sein kann, nicht mehr politischen oder auch militärischen, terroristischen Einfluss im Gazastreifen ausüben kann. Aus meiner Sicht gibt es keine andere Möglichkeit, als das zu erreichen, indem man palästinensische Polizei dort einsetzt, möglicherweise mit der Unterstützung der Europäer, mit der Unterstützung arabischer Staaten. Aber man braucht irgendeine Kraft, die vor Ort Polizeiarbeit, nachrichtendienstliche Arbeit übernimmt, eine Alternative zur Hamas darstellt. Geschieht das nicht, und das ist die Situation im Moment, dann wird die Hamas weiterhin die Kontrolle im Gazastreifen haben. Und sie wird auch weiterhin in der Lage sein, irgendwann am Ende einen Sieg reklamieren zu können. Ganz einfach deshalb, weil sie überlebt. Und man kann das im Moment sehr schön beobachten. Führer werden ersetzt. Wir wissen nicht immer so ganz genau, wer das ist. Und es werden Kämpfer neu rekrutiert. Und solange es keine Alternative gibt, keine alternative Verwaltung, können die Israelis aus meiner Sicht diesen Krieg noch Monate, vielleicht sogar Jahre führen, ohne dass sie ihr Ziel einer endgültigen Zerschlagung erreichen werden.
Bei dieser neuen Offensive hat Netanyahu klar das Ziel ausgegeben, Zerschlagung der Hamas und Befreiung der Geiseln, alles beides. Wir hören große Zweifel, dass das jemals gelingen kann, Zerschlagung der Hamas. Sehen Sie das auch so?
Also, das ist die Quadratur des Kreises. Entweder macht man militärisch auf Vollgas, um das mal so zu umschreiben, oder man will die Geiseln befreien. Die Geiseln befreien militärisch, das ist erkennbar unmöglich, geht nur politisch. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir uns die geiselpolitische Strategie der israelischen Regierung ansehen, so will ich das mal nennen, hat man praktisch den Tod der Geiseln in Kauf genommen. Das ist eine schreckliche Tatsache, aber Kriege sind immer schrecklich. Ich würde in einem Punkt Ihnen widersprechen, Herr Steinberg, dass die Zerschlagung der Hamas militärisch nicht möglich ist. Sie ist durchaus möglich, wenn man eben diesen schrecklich hohen Preis in Kauf nimmt, die Geiseln ermorden zu lassen. Das wird unvermeidlich sein, ist auch in der israelischen Gesellschaft ganz klar formuliert. Und hier laviert die israelische Regierung. Ich widerspreche in einem entscheidenden Punkt, dass es keine Strategie gibt. Das wird immer wieder gesagt, aber ich möchte das auf zwei Ebenen hier kennzeichnen und widersprechen. Ebene 1, regional. Regional war scheinbar die Strategie von Sinwar, also von Yahya Sinwar, dem älteren Bruder, genial. Theoretisch genial, nämlich einen Mehrfrontenkrieg gegen Israel loszutreten, indem die Hamas vorprescht am 7. Oktober 2023 und es dann 7 Fronten geben würde, die wir alle erlebt haben, Libanon, Syrien, Irak-Milizen vom Iran, Houthis und nicht zuletzt Westjordanland. Das hat sich strategisch vollkommen als Bumerang erwiesen. Es ist ein neuer Nahe Osten erkennbar entstanden, indem die sunnitischen Staaten, allen voran Saudi-Arabien und die Emirate, faktisch im Krieg gegen den Iran auf israelischer Seite eingegriffen haben. Das Abschießen der Raketen im April 2024 und im Oktober 2024, ein ganz klares Zeichen. Das heißt, das, worüber am meisten gesprochen wird, Normalisierung mit Saudi-Arabien, sei passé jetzt durch das israelische Vorgehen, formal richtig. Der Zeitpunkt wird kommen, dass es auch formal geschlossen wird, nämlich die Normalisierung. Faktisch ist die Normalisierung vorhanden. Und das bedeutet, dass es eine ganz neue Ordnung im Nahen Osten gibt, die es vor dem 7. Oktober 2023 nicht gegeben hat und die ganz eindeutig zugunsten Israels arbeitet.
Sie nehmen schon wieder alles vorweg, Herr Wolfson.
Ach so,
da kommen wir
leid.
Natürlich noch intensiver zu.
Aber in Bezug auf das, was Steinberg zu Recht kritisch anmerkt, und er tut das ja viel differenzierter und kenntnisreicher als die meisten, die Hamas hat praktisch den Krieg verloren. Sie kann Einzelaktionen fortsetzen, das tut sie auch, und macht das Gleiche, was Adolf Hitler mit dem Nero-Befehl am Ende des Zweiten Weltkrieges in Kauf nahm, nämlich praktisch den Untergang des eigenen Volkes. Denn in dem Augenblick, wo die Hamas kapitulieren würde oder die Waffen niederlegen würde, wäre das gesamte Elend, und es ist ein Elend, ist ein Elend, ist ein Elend im Gazastreifen zu Ende. Und dann gäbe es, und auch da ist das Modell eigentlich ziemlich klar, das haben wir doch eigentlich zwischen den Zeilen lesen können, angestrebt wird so etwas wie der Besatzungsstatus, den es in Deutschland nach 1945 bis 1949 gegeben hat für den Gazastreifen. Und die Bereitschaft etwa von Ägypten, von den Emiraten, ist ja schon ziemlich klar signalisiert worden. Es sei denn, sie haben da andere Informationen. Das heißt also, es wird hier eine multinationale Administration geben. Ob die palästinensische Autonomie dazu in der Lage ist, darf man bezweifeln. Ob Sie oder ich etwas dagegen haben, ist eigentlich nicht entscheidend. Aber die palästinensische Autonomie hat faktisch auch versagt. Nicht nur, dass sie korrupt ist.
Aber ist sie überhaupt noch eine Stimme, wenn so viele Länder, die Sie gerade beschrieben haben, dann an einem Tisch sitzen?
Na, die Stimme ist schon vorhanden. Die Frage ist, wie durchsetzungsstark diese Stimme ist. Also ich bin diesbezüglich gar nicht so pessimistisch, wenngleich es eine Mischung aus Analyse und Wishful Thinking ist. Aber das muss ich zugeben.
Ich würde, da kommen wir später auch noch mal zu, Herr Wolfson, würde gerne noch mal nachfragen. Sie haben davon gesprochen, dass die israelische Gesellschaft da durchaus auch gespalten ist, weil sie natürlich gerne die Freilassung der Geiseln sehen würde, das aber mit dieser neuen Offensive natürlich noch stärker gefährdet sieht. Wie stark ist diese Spaltung und was bedeutet das für Israel?
Diese Spaltung ist so stark, dass die gegenwärtige Koalition überhaupt keine Chance bei künftigen Wahlen hätte. Die Opposition hat knapp 70 Mandate von 120 bei den jetzigen Umfragen. Und obwohl Netanyahu ein sehr erfolgreicher Wahlkämpfer ist, das kann er nicht aufholen. Was aber die Meinung der Mehrheit Israelis betrifft, sehr sympathisch, auch nachvollziehbar, die Geiseln frei lassen, indem man den Krieg beendet. Aber die Illusion besteht darin, dass die internationale Gemeinschaft, allen voran die USA, es zulassen würden, dass nach einer scheinbaren Beendigung des Krieges, die man möglicherweise auch formalisieren würde, dass man dann in einem zweiten Akt einen neuen Krieg beginnen könnte, um die Hamas zu besiegen. Das ist im Grunde genommen die Kernbotschaft der Mehrheit in der israelischen Gesellschaft. Und das halte ich für eine absolute Absurdität. Und die Oppositionsparteien in Israels haben sich auf diesen Wagen auch geschwungen. Aber das sind Illusionen, das ist Teil der wahlpolitischen Auseinandersetzungen, der parteipolitischen, aber vollkommen unrealistisch. Und insofern fürchte ich, dass es zur jetzigen Strategie der israelischen Regierung keine Alternative gibt. Und wenn das Leid der Palästinenser beendet werden soll, was jeder vernünftige und halbwegs mitfühlende Mensch hoffen muss, dass die einzige Chance darin besteht, dass die Hamas die Waffen niederlegt. Und wir haben Ähnliches ja 1982 erlebt beim Libanon-Krieg. Sie erinnern sich, da war die palästinensische Befreiungsorganisation auch militärisch besiegt. Und dann gab es den Auszug von Arafat und Co. nach Tunesien. Ja. Und dann gab es noch Sartawi, der gesagt hat, als die Palästinenser diesen Anführungszeichen Sieg gefeiert haben, da hat Sartawi gesagt, mit solchen Siegen in der Zukunft werden die Palästinenser demnächst auf den Fidschi-Inseln landen.
Wenn Herr Wolfson sagt, es gibt keine Alternative, Herr Steinberg, sehen Sie eine Alternative?
Ich sehe die Alternative tatsächlich nicht mehr. Ich denke, dass ein alternatives Konzept, so wie es ich so ungefähr angedeutet habe, mit palästinensischer Polizei und internationaler Unterstützung aus dem Nahen Osten und aus Europa, dass das möglicherweise letztes Frühjahr funktioniert hätte. Letzten Endes ist diese israelische Regierung nicht zu einem solchen oder einem ähnlichen Konzept bereit, das sehen wir. Es ist tatsächlich auch fraglich, ob nach diesen anderthalb Jahren dann auch noch palästinensische Polizei überhaupt in ausreichender Menge gefunden werden könnte und inwieweit die die nötige Legitimität hätte bei der eigenen Bevölkerung.
Das heißt aber auch, dass eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung, die ja in Europa immer noch gerne genannt wird und von anderen auch gerne genannt wird, dass die tot ist, oder?
Ja, ich würde sagen, dass die schon länger tot ist. Aber es wird gerade so richtig noch einmal am Begräbnis gearbeitet. Nein, das ist doch, auch wenn nicht so ganz deutlich ist, wo es jetzt mit dieser gegenwärtigen Offensive hingeht, ist doch ganz, ganz klar, dass zumindest Teile des Gazastreifens, also in den Randbezirken, vielleicht auch der eine oder der andere Korridor, der Netzarim-Korridor beispielsweise, unter Kontrolle des israelischen Militärs bleiben sollen, dass diese Regierung sich tatsächlich entschieden hat, eine Organisation zu zerschlagen, bei der ich der Meinung bin, dass das nicht funktioniert. Die große Frage ist tatsächlich, was der nächste Schritt sein wird. Wird dieser nächste Schritt sein, vielleicht dann doch eine längerfristige Besatzung durch israelisches Militär, zumindest von Teilen des Gazastreifens. Ich sehe dazu kaum eine praktische Alternative, wenn man sich die Ereignisse anschaut. Und dann die Frage, inwieweit tatsächlich Nachbarstaaten bereit sind, mit Israel zusammenzuarbeiten, um dann eine Nachkriegsordnung zu schaffen, die irgendwie vielleicht ein paar Jahre oder vielleicht auch ein Jahrzehnt hält.
Die Herr Wolfson ja gerade schon skizziert hat.
Ich bin sehr skeptisch, ob ohne ein bisschen palästinensische Legitimität überhaupt einer der Nachbarn bereit ist, eigenes Personal zu schicken. Ich bin tatsächlich in einem Punkt ganz anderer Meinung als Herr Wolfson. Ich sehe die Hamas nicht als geschlagen an. Sie hat nach israelischen Angaben immer noch 20.000 Mann unterworfen. Natürlich sind die nicht so stark, so gut ausgebildet wie noch diejenigen, die am 7. Oktober 2023 diese schlimmen Verbrechen begangen haben. Aber wenn man keine halbwegs legitime Alternative schafft, legitim in den Augen der Bewohner von Gaza, dann wird es sehr, sehr schwer, ein solches Territorium zu kontrollieren. Natürlich kann die israelische Armee das, aber sie wird eine Menge junge Männer und junge Frauen dabei verlieren. Und ich bin sehr skeptisch, ob die israelische Gesellschaft bereit ist, ein solches Provisorium dann vielleicht für ein ganzes Jahrzehnt zu dulden.
Das wissen wir natürlich nicht. Also da betreiben wir ein bisschen Kaffeesatzleserei. Und hinzu kommt ja auch, Sie haben recht, die Legitimität der Besatzung wird es nicht geben, aber auf der anderen Seite wissen ja auch die Palästinenser im Gazastreifen, warum es zu dieser Situation gekommen ist, die es heute zu beklagen gilt. Und es gab ja auch erkennbar Oppositionskräfte, die demonstriert haben, die niedergeschlagen worden sind. Wir wissen auch, dass die Hamas-Herrschaft auch schon vor dem 7. Oktober 23 im Gazastreifen selber eine Terrorherrschaft in Richtung der eigenen Bevölkerung gewesen ist. Also ich bin mir da nicht so sicher. Es ist eigentlich gar keiner. Wir wissen, dass es diese Oppositionskräfte gibt, dass die unterdrückt worden sind. Wir wissen, wie die Hamas vorgeht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Palästinenser angesichts dieser Situation, angesichts dieses Debakels der Hamas-Politik eine irgendwie geartete, langfristige Anerkennung der Legitimität der Hamas anstreben wollen.
Sie kommen aber auch nicht wirklich gegen an. Also alle Demonstrationen, die es gegeben hat, dann auch in Gaza, ja, wurden ja
aber niedergeschlagen. Ja, klar, richtig. Aber wenn der Gazastreifen besetzt ist, von wem auch immer es multinationale Truppen geben sollte, und wir haben einen Namen nicht genannt, der nicht besonders beliebt ist in der westlichen Welt, was auch ich verstehen kann, also Präsident Trump, aber der ist ja offenbar wild entschlossen, den Gazakrieg, auch den Gazakrieg zu beenden. Und ob es dann der israelischen Regierung möglich sein wird, dem sehr autoritär vorgetragenen Wunsch des amerikanischen Präsidenten da dauerhaft zu widersprechen, das wage ich zu bezweifeln. Heute hat die Regierung Netanyahu die Lebensmittel und anderen Zufuhren genehmigt aufgrund des Druckes von US-Senatoren, wie Netanyahu angekündigt hat. Umso klarer ist es, wenn Trump sagt, also Schluss jetzt hier, und wir bringen auch einige amerikanische Soldaten rein und wir zwingen auch die Europäer, die zwar Aua und Uwe schreien werden, aber dann auch irgendwie mitmachen werden. Also so skeptisch bin ich nicht. Wenn ein Wille vorhanden ist, das Elend im Gazastreifen zu beenden, dann kann man das auch machen und muss nicht die israelische Besatzung alleine dahin schicken.
Schauen wir noch mal auf das Elend in Gaza. Da schaut auch die UN intensiv hin. Der Flüchtlingskommissar Volker Türk aus Österreich hat gesagt, es sieht nach einem Vorstoß für eine dauerhafte Bevölkerungsverschiebung in Gaza aus, der das Völkerrecht missachtet und einer ethnischen Säuberung gleichkommt. Das ist die Kritik, die von Seiten der UN kommt. Und in der Tat fragt sich ja jeder, wo soll die Bevölkerung noch hin? Würden Sie das auch so sehen? Und bedeutet das eine Neuordnung des Nahen Ostens?
Die Neuordnung des Nahen Ostens kommt wo ganz anders her. Darüber müssen wir uns auch immer wieder im Klaren sein, dass eben Gaza doch ein kleines Territorium ist, das viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber wo die Ereignisse nicht so die großen Auswirkungen auf die wichtigen Nachbarländer haben. Die haben natürlich Auswirkungen auf Ägypten, auf Jordanien. Aber die große Neuordnung, die geschieht natürlich im Verhältnis der großen Regionalmächte. Türkei, Iran, Israel, Saudi-Arabien. Da haben wir viele, viele Verschiebungen im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren gesehen.
Ist das der Grund, warum den Palästinensern auch ein Stück weit die Garantiemächte, die es ja zeitweise hatte, verloren gehen?
Ja, das ist durchaus ein Grund. Vor allem das deutliche Desinteresse des saudi-arabischen Kronprinzen und damit mittlerweile auch der gesamten saudi-arabischen Führung. Das macht den Palästinensern schon zu schaffen.
Kommen wir da wieder zu Trump? Neue
Unterstützung durch die Türkei. Aber ich wollte noch mal zu dem anderen Punkt kommen, weil das ja der Ausgangspunkt Ihrer Frage war. Ich würde das nicht so hart und so apodiktisch formulieren. Aber die israelische Militäraktion im Gazastreifen seit anderthalb Jahren führt dazu, dass große Teile des Gazastreifens nicht mehr bewohnbar sind, dass große Teile der Bevölkerung des Gazastreifens keine Zukunft mehr dort haben. Zum Teil, weil die Palästinenser dort nicht gehen wollen, weil sie sich widersetzen wollen, zum Teil, weil die Nachbarländer nun keine Flucht zulassen, hat das noch nicht zu einer groß angelegten Vertreibung oder einer Flucht geführt. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass man ob der Ereignisse, ob der Äußerungen zumindest aus dem rechtsextremistischen Teil der Koalition in Jerusalem und vor allem aufgrund der Äußerungen von Donald Trump von einer Riviera in Gaza, die man schaffen würde, während man die Palästinenser mal für ein paar Monate außer Landes schafft, dass die zumindest den Verdacht wecken, dass es da um eine Vertreibung der Bevölkerung gehen wird. Viel hängt natürlich davon ab, ob die ägyptische Regierung irgendwann einmal die Kontrolle der Grenzen etwas lockert. Aber ich denke, wir sollten uns auf ein Szenario einstellen, in dem mehrere hunderttausend Menschen in Gaza dann irgendwann entscheiden, wir können hier nicht mehr leben. Es gibt hier einfach ganz einfach keine Lebensgrundlage für uns mehr. Unsere Häuser sind zerstört. Eine Wirtschaft gibt es nicht mehr. Die wird natürlich auch nicht so aufgebaut werden, wie Herr Trump sich das erträumt hat. Und deswegen kann ich es durchaus nachvollziehen, dass jetzt viele Beobachter von einer Vertreibung reden. Ich finde es noch etwas verfrüht. Ich sehe aber doch die ganz, ganz große Gefahr.
Ja, also ethnische Säuberung.
Ich wollte gerade sagen, wollen Sie es auch so klassifizieren?
Also das sind ja immer diese Totschlagargumente. Und die UNO, welcher Funktion auch immer, ist nicht unbedingt das Weltgewissen, bedauerlicherweise. Und auch was die Integrität der UNO-Akteure betrifft, nicht zuletzt denken wir an den Präsidenten des Haager Gerichtshofes. Also man kann darüber reden, ob die israelische Vorgehensweise koscher ist, aber diejenigen, die an der Spitze der antikoscher Israelis sind, erlöster müssten sie mir scheinen. Aber ethnische Säuberung, wieder so ein Kampfbegriff, das ist eine Folge einer Kriegshandlung, die nicht von Israel begonnen worden ist. Krieg ist etwas Schreckliches. Und das, was jetzt geschehen ist und nur Israel kritisiert wird, ist einseitig. Denn die Kriegsführung der Hamas, wir haben vorhin über das Kalkül gesprochen, das war das Stichwort, das Sie gegeben haben. Einerseits Kalkül, andererseits aufgrund der konventionell militärischen Unterlegenheit der Hamas gegenüber dem israelischen Militär, bleibt rein analytisch militärstrategisch der Hamas nichts anderes übrig, als das eigene Zivil als Instrument der eigenen Kriegsführung zu missbrauchen. Das heißt, der Tod des eigenen Zivils wird strategisch geradezu zwingend von der Hamas mit ins Kalkül gezogen, in doppelter Hinsicht. Einmal aus politisch-psychologischen Gründen, zum anderen aufgrund der militärischen Notwendigkeiten. Wenn also Israel zu entscheiden hat, wie geht es vor, dann hat es die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder zu sagen, okay, wir machen einen Krieg im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Und die gibt es im Krieg per Definition nämlich. Denn ein Krieg, egal ob jemand angreift oder nicht, geht davon aus, dass A über B oder B über A siegen will. Und wenn die Israelis die Terrorquelle ausschalten wollen, dann ist automatisch aufgrund dieser militärischen Struktur das Blutbad und das Leiden des Zivils, des palästinensischen Ziviles programmiert.
Dass Israel zu solchen Schlägen fähig ist, das wusste jeder. Sie sagen ja, militärische Überlegenheit ist völlig klar gewesen. Gehört aber auch immer dazu, dass die USA dieses zum Beispiel auch in dem Umfang zulassen.
Ja, das ist ja eine Alternative.
Was passiert ist. Welche Rolle, Sie haben Donald Trump erwähnt, welche Rolle spielt Donald Trump? Plant er von Washington aus tatsächlich die Neuordnung des Nahen Ostens? Und wie sieht die aus? Welche Rolle spielt Israel für ihn dabei?
Also, anders als die jetzige Wahrnehmung der israelischen Medien und der israelischen Regierung sehe ich nicht, dass Trump die Israelis fallen lässt. Er hat jetzt ostentativ die arabischen Staaten besucht, aber und dann wurde also gesagt, ja, jetzt hat er Israel fallen lassen, aber davon kann bislang überhaupt keine Rede sein. Und Israel ist ein gewichtiger Akteur im Nahen Osten, ob es jemandem gefällt oder nicht. Und die Möglichkeit für Trump besteht ja auch darin, dass er immer wieder sagen kann, wenn ihr nicht lieb seid auf arabischer Seite, dann spiele ich die israelische Karte. Und das macht er ja im Grunde genommen. Also kurzum, ich denke tatsächlich, dass Trump kommerziell programmiert sagt, Kriege sind dem Kommerz im Allgemeinen und auch meinen persönlichen, familiären Interessen gegenüber nachteilig. Also muss dieser Krieg beendet werden. Und ob die Option Riviera und Gazastreifen realistisch ist oder nicht, die Amerikaner haben die Machtmittel dazu. Und den arabischen Staaten ist das Schicksal der Palästinenser eigentlich ziemlich egal. Und wenn es zu einem Aufbau des Gazastreifens kommen sollte, die Heinzelmännchen werden den Gazastreifen nicht aufbauen können. Sie brauchen also Arbeiter und Palästinenser, die überlebt haben, werden froh sein, Brot und Arbeit zu finden in einer schwierigen Übergangszeit. Also für so illusionär halte ich diese Perspektive nicht. Und von einer ethnischen Säuberung heißt ja also eine gezielte Vertreibung im Sinne einer ideologischen Programmatik gab es nicht, sondern das, was jetzt zu beklagen ist, noch einmal zu beklagen ist, ist Folge der militärischen Auseinandersetzung.
Wie bringt Trump einerseits sein israelfreundliches Verhalten oder sein freundliches Verhalten gegenüber Israel mit den Verhandlungen mit den Saudis zusammen?
Das ist überhaupt kein Widerspruch mehr. Das ist eben das Bemerkenswerte.
Mehr, sagen Sie.
Und, ja, das können wir jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren beobachten, besonders seit dem Amtsantritt und der Machtübernahme durch den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Der hat die alleinige Macht und den interessieren die Palästinenser nicht. Das hat er mehrfach sehr deutlich gesagt. Er hat dann einen kleinen Schwenk gemacht am 7. Oktober 2023. Da war dann vor allem so die öffentliche Meinung in der arabischen und der islamischen Welt, aber auch die öffentliche Meinung in Saudi-Arabien doch so anti-israelisch, so pro-palästinensisch, dass er zunächst einmal mit den Friedensverhandlungen, die es ja damals schon gab, nicht mehr weitermachen wollte. Ansonsten gilt aber das, was Herr Wolfson schon gesagt hat, es gibt schon eine Art Normalisierung. Und ja, das Bedauerliche ist aus meiner Sicht im Moment, dass aufgrund der Ereignisse in Gaza es zunächst einmal zu einem solchen Friedensschluss oder einer Normalisierung zwischen Saudi-Arabien und Israel nicht kommen wird. Das wird ein bisschen dauern. Und das scheint auch Präsident Trump zunächst einmal verstanden zu haben. Er hatte diesen Frieden ja schon in seiner ersten Amtszeit betrieben, hat dann die kleinere Lösung akzeptieren müssen.
Mit den Abraham-Abkommen.
Mit den Abraham-Abkommen, also Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Sudan, Marokko. Aber es war immer das große Ziel dieser Politik, Saudi-Arabien mit an Bord zu nehmen. Er hat auch während seiner Reise in Saudi-Arabien noch einmal darauf hingewiesen, dass das sein Herzenswunsch sei, dass auch er persönlich das organisieren darf. Aber er scheint zunächst einmal akzeptiert zu haben, dass die gegenwärtige Situation einen solchen Frieden nicht zulässt, hat sich also auf die ökonomischen Aspekte beschränkt.
Beschränkt trotzdem, würden Sie sagen, Obama hat ja durchaus ein Vakuum gerissen im Nahen Osten. Würden Sie sagen, die USA ist zurück im Nahen Osten und spielt dort auch wieder eine große Rolle?
Ja, die USA haben immer eine wichtige Rolle gespielt im Nahen Osten. Auch dadurch, dass sie zu bestimmten Momenten nicht da waren. Oder vielleicht Entscheidungen getroffen haben, wie das Atomabkommen mit Iran, das von vielen der Verbündeten kritisiert wurde. Aber es gibt einen Trend in der amerikanischen Politik, der im Nahen Osten besonders empfindlich wahrgenommen wird. Und das ist ein Trend, den wir seit Obama beobachten können, nämlich, dass die USA Ressourcen nicht mehr so sehr wie in der Vergangenheit auf Kriege im Nahen Osten oder auch nur auf Präsenz im Nahen Osten verwenden möchten, sondern diese Ressourcen im Pazifik, in China einsetzen möchte.
Ja, aber
das
ohne
war
den,
bei,
Entschuldigung.
Nur um den Gedanken noch mal zu Ende zu bringen. Bei Obama war das der Fall, bei Trump war das der Fall, bei Trump 1, bei Biden und jetzt bei Trump 2 ist das auch so. Und das, was wirklich wirkt, ist nicht so sehr die Frage, ziehen die sich nun wirklich zurück? Die sind ja weiterhin da. Mhm. Und Trump zeigt auch immer wieder Interesse, sondern die Wahrnehmung sorgt dafür, dass Regionalmächte jetzt ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und austesten, was sie denn vielleicht auch gegen den Willen der USA machen können. Und so erleben wir halt eine ganz neue Unordnung im Nahen Osten. Wir haben eine Ordnung erlebt in den letzten 30 Jahren, nämlich die Ordnung der amerikanischen Hegemonie, mit der sich jeder auseinandersetzen musste, der eine Veränderung wollte. Jetzt erleben wir eine Unordnung. Da sind jetzt ja, die Kleinen alleine zu Hause gelassen worden. Und die Türkei, Iran, Israel, Saudi-Arabien, sogar die VAE und Katar versuchen jetzt, dieses Vakuum zu füllen. Während die USA noch da sind. Und ich glaube auch nicht, dass der amerikanische Luftwaffenstützpunkt in Katar mit 100 Kampfflugzeugen alleine und noch alle möglichen anderen Sachen, dass der in nächster Zukunft verschwindet. Wir werden auch immer mal wieder einen amerikanischen Flugzeugträger in der Region sehen. Im Moment sind es sogar zwei. Trotzdem, diese Wahrnehmung eines Rückzuges, die ist ganz stark in den Köpfen in Riad, auch so ein bisschen in Jerusalem, in Ankara, in Teheran verankert und alle suchen da jetzt nach ihrer Möglichkeit einen Platz an der Sonne zu ergattern.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung, Herr Wolfson, aber trotzdem, wie kann man aus der Unordnung wieder Ordnung machen?
Es ist ja doch eine neue Ordnung, die wir teilweise hier skizziert haben. Die größte Unordnung und das größte Elend ist im Gazastreifen. Gar keine Frage. Auch das Westjordanland ist chaotisch. Aber in der gesamten Region hat sich dort tatsächlich eine neue Struktur ergeben. Sie ist nicht für alle erfreulich, aber es gibt zum ersten Mal auch eine Chance, den Iran, der ja geschwächt worden ist durch die eigene Beteiligung an der Hamas-Strategie. Die Hamas ist zwar am 7. Oktober vorgeprescht, offenbar nicht ganz mit Zustimmung des Iran, aber der Iran hat praktisch seine gesamte Luftabwehr verloren und das sind auch politische Konsequenzen und wir haben, glaube ich, in unserem Gespräch deutlich gemacht, übereinstimmend von uns beiden und Sie haben auch, wenn ich das recht sehe, zugestimmt, dass es jenseits dieses furchtbaren Elends im und um den Gazastreifen Strukturen gibt, die nicht unbedingt negativ sind, sondern eher positiv. Und das scheint mir in der allgemeinen Diskussion unterzugehen. Und daher bin ich Ihnen beiden so dankbar, dass wir auch mal diese Aspekte behandeln konnten.
Eine Frage haben wir gar nicht beantwortet, Herr Steinberg. Wo soll sich Deutschland da einfädeln in diese Lage?
Ich glaube, Deutschland muss erst mal wieder Akteur werden. Wir mussten das ja sehr schmerzlich beobachten in den letzten 15 Jahren, allerspätestens seit 2015, dass Deutschland und auch die anderen EU-Europäer an Einfluss verlieren. Und das hat etwas damit zu tun, dass in der Region ja ganz harte Sicherheitspolitik gemacht wird. Da geht es darum, wie man sich seiner Feinde erwehrt oder eben wie man seine Feinde angreift. Und da haben so friedliche Mächte wie die Bundesrepublik die schon Probleme haben, in Krisenzeiten die eigene Bundeswehr auf die nötige Mannstärke zu bringen, natürlich Probleme. Und das hat man jetzt in den vergangenen Jahren doch in aller Deutlichkeit gemerkt. Und es wird spannend zu beobachten sein, ob denn die neue Regierung, wenn sie es denn schafft, die Bundeswehr mal auf die nötige Stärke zu bekommen, wenn sie es schafft, ein sicherheitspolitischer Akteur zu werden, ob sie dann vielleicht in den Hauptstädten am Golf, aber auch in Jerusalem und Tel Aviv etwas ernster genommen wird als die letzte. Ich bin da ganz guter Dinge, aber ich glaube, da müssen zunächst einmal Hausaufgaben gemacht werden. Und da sind wir ja alle gespannt drauf, wie das gelingt in den nächsten Monaten.
Da sind wir gespannt drauf. Ich danke sehr herzlich für das sehr angeregte Gespräch. Ich nehme an, das Thema wird uns noch eine ganze Weile begleiten und wir werden sicherlich auch noch öfter zu dem Thema sprechen. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Bedanke mich, dass Sie bei Phoenix zugeschaut haben. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich. Jetzt folgt der Tag. Morgen um 22:15 Uhr bei Phoenix und einen schönen Abend noch bei Phoenix.